Liebeskummer. Ich vermute mal, dass diese Gefühlsregung den meisten von euch nicht unbekannt ist, aber schauen wir mal nach, ob diese Vermutung zutrifft. Und falls ja, was euch denn geholfen hat. Hattest du schon einmal Liebeskummer? Wow. Also ich sehe es deutlich, in Waldorf-Häslach wohnen lauter glückliche Menschen. 47% sagen nein, perfekte Ehen, glückliche Singles, also mindestens die Hälfte der Waldorf-Häslacher. Ich bin beeindruckt. Okay, also gut, 53, mit euch leiden wir mit, 53%, aber ich hätte gewaltiger erwartet, den Unterschied. Spricht fürs gelobte Land Waldorf-Häslach. Aber schauen wir nach, was denen, die auch hier unter Liebeskummer leiden, geholfen hat. Und was vielleicht auch anderen helfen könnte. Holzhacken, ja, okay. Kann man nachvollziehen. Vermutlich, nein, keine Gender-Geschichten, ob es die männliche Variante ist. Vielleicht auch mal Frauen beim Holzhacken erwischen. Okay, gut. Dann, ja, das Vertrauen auf das, darauf, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Tiefer Glaube. Also da weiß auch nicht, muss der Glaube größer sein als der Kummer. Herzlichen Glückwunsch, Freunde, kostbar, Gebet, Joggen, nix, ja, da ist nur noch leere Schokolade, Gummibärchen. Vielen Dank euch für euer Teilgeben, mal gucken, ob es demnächst Rückmeldungen gibt, was geholfen hat. Fragt man das Internet, was denn bei Liebeskummer helfen könnte, dann kommen natürlich auch viele Antworten. Unter anderem habe ich eine Antwort gefunden, nämlich Musik. Und zwar die richtige Musik. Ja, jetzt, was ist die richtige Musik, die bei Liebeskummer wirklich hilft? Habe ich dann eingegeben, Liebeskummer als ein Schlagwort und das zweite Schlagwort eben Musik. Und dann kommen sie seitenweise, die Top 10 der Liebeskummerlieder. Besonders beeindruckt hat mich, dass bei Männern und Frauen gleichermaßen unter den Top 3 ein Lied aufgetaucht ist. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Und ich habe mir sagen lassen, dass bei diesem Lied die Tränen wirklich laufen. Also dass es da wirklich so funktioniert wie bei keinem anderen Lied sonst, dass da kullert's, da fließt alles und man kann sich richtig in seinem Liebeskummer ergehen und dann geht da auch was raus und wieder vorwärts. Also bevor ihr jetzt anfangt zu singen, haben wir euch eines der Top-Liebeskummer-Lieder der Bibel mitgebracht. Tatsächlich gab es das nämlich auch schon damals in der Bibel. Und nicht nur den Liebeskummer, sondern auch Liebeskummerlieder. Und eines davon, über 2500 Jahre alt, geschrieben, gedichtet in einer poetischen Sprache, in der hebräischen Poesie, die wirklich beeindruckend ist, wie sie genau das zusammenbekommt. Liebe und Frust, Lust und Enttäuschung, ach, rutsch mir doch der Buckel runter und wieder Liebe. Wir hören aus der guten Nachrichtübersetzung, aus dieser Übersetzung, weil es der am besten gelungen ist, meines Erachtens einerseits Übersetzung zu leisten und gleichzeitig diese tiefe Poesie des hebräischen Textes auch im Deutschen noch anklingen zu lassen. Wir hören das Liebeskummerlied der Bibel, Jesaja 5. Die Verse 1 bis 7, das sogenannte Weinberglied.
Hört mir zu. Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachttürme und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhoffte ich zurecht, doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer. Entscheidet doch ihr, war die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Weg reiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein. Und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen gebe ich ihn preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten, sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie.
Was für ein Liebeskummerlied. Richtig zum Heulen. Gottes Herz liebt sein Volk Israel über alles, seinen Weinberg, ein Bild, das die Bibel immer wieder für Israel verwendet. Sein Weinberg ist so im Hebräischen wörtlich in Vers 7 sein Liebling. Wann immer Gott an sein Volk dachte, schlug sein Herz höher. Und er konnte nicht anders, als alle Liebe und seine ganze Fürsorge in diesen Weinberg hineinzulegen. Verliebt über beide Ohren hatte Gott nicht nur Flugzeuge im Bauch, sondern umsorgte den Geliebten, hegte und pflegte ihn, dass es ihm gut ging und er beste Bedingungen hatte, um zu wachsen und zu reifen. Noch einmal im Bild des Weinbergliedes. Beste Lage auf fruchtbarem Hügel. Der Boden, das zweite Stichwort, wird umgegraben und von Steinen befreit. Die Pflanzung von Edelreben, ein Turm, eine Hecke, eine Mauer zum Schutz und eine Kelter zur Verarbeitung der Edeltrauben. Spürt ihr sie, diese prickelnde Leidenschaft im Herzen und schon auf der Zunge? Die Geschmackssinne und das Herz, sie beginnen höher zu schlagen. Was für ein Tropfen muss diese Fürsorge ergeben? Vorfreude ist ja gar kein Ausdruck und nicht nur Vorfreude, die begeistert. Es ist Liebe, die alles hineingibt, alles investiert. Damals für Israel und seit Jesus Christus auch für uns. Deshalb mein erstes: Gott gibt alles, um das Beste aus dir herauszuholen. Im Bild des Weinbergs werden wir ergriffen und berührt von dieser unfassbaren Liebe Gottes, mit der Gott keine Kosten und Mühen scheut, um damals sein Volk Israel und heute dich wachsen zu lassen, um deine Bestimmung zur Entfaltung zu bringen, zu seiner Ehre und zum Wohlgeschmack für deine Mitmenschen. Und deshalb meine Frage an dich heute Morgen: Was hat Gott in dich hineingelegt? Beste Lage. Ich meine, wenn du in Waldorf-Häslach wohnst, dann ja in jedem Fall. Aber natürlich auch sonst, wenn du eine Heimat hast, wo du dich wohlfühlst. Und ich vermute, dass die meisten von uns westlichen Standard genießen. Beste Lage, definitiv. Und dann schau genau hin, wo Gott den Boden für dich bereitet hat. Und schon manche Steine, die er aus dem Weg geräumt hat. Weshalb siehst du nur die Steine, die auf deinem Weg liegen? Wie viele Steine mag Gott schon aus dem Weg geräumt haben, an die du dich vielleicht noch erinnerst, die du vielleicht aber auch gar nie wahrgenommen hast, weil er sie schon lange aus dem Weg geräumt hat? Und dann die Rebsorte. Nix primitivo. Edelrebe. Wunderbar bist du erschaffen. Ein Individuum Gottes mit viel Liebe. Einzigartig anzusehen, ausgestattet mit Charakter und individueller Note. Und dann weiß Gott um deine Schutzbedürftigkeit. Wie damals in diesem Bild die Hecke und der Turm und die Mauer. Gott überlässt dich nicht denen oder all dem, was dir Böses will. Gott weiß um deine Schutzbedürftigkeit und schützt dich. Und dann die Kelter. Ich will sie als Bild verstehen für all das, was dir helfen soll, dich zu entwickeln. Menschen an deiner Seite, Beziehungen, materielle Güter, eine Ausbildung, hoffentlich die Gemeinde. Vielleicht geht's wie in der Kälte auch nicht immer ohne Druck. Und doch ist es bei Gott so, dass dort, wo er Situationen zulässt, die uns herausfordern, es Situationen sind, die uns weiterbringen im Leben und im Glauben an ihn, im Vertrauen auf ihn. Alles in allem setzt Gott seine Hoffnung auf dich. Wie damals für Israel, so jetzt auf dich und traut dir zu, gute Früchte. Und wie kostbar ist das, wenn einem jemandem etwas zutraut? Das möchte ich zum Beginn deshalb festhalten. Gott gibt alles, um das Beste aus dir herauszuholen. Gott gibt alles, dass das, was er selber in dich hineingelegt hat, zur Entfaltung kommt. Aber dann kippt das Weinberglied. Und das Liebeslied verwandelt sich in ein Liebeskummerlied. Und süße Trauben erhofft dich zurecht. Doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Deshalb das Zweite. Und er wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Oder darf Gott Erwartungen an dich haben? Darf Gott Erwartungen an dich haben? Oh, was antworten wir auf diese Frage? Darf Gott Erwartungen an mich haben? Ja, natürlich darf er Erwartungen an mich haben. Er ist ja schließlich Gott, also wenn nicht er, wer dann? Weshalb beklemmt uns diese Frage? Darf Gott Erwartungen an uns haben? Im Weinberglied ist die Erwartung doch etwas, was nicht nur auf der Hand liegt, sondern was sich jeder wünscht. Beste Früchte. Weshalb beunruhigt dich diese Vorstellung, dass Gott etwas von dir erwarten könnte? Er ist ja im Bild gesprochen, wie als ob der Weinstock, was weiß ich, Kartoffeln produzieren müsste oder Elefantenbabys oder was weiß ich was. Nein, einfach nur Trauben. Und diese auch nur nach den von Gott gegebenen Möglichkeiten. Und so erwartet Gott auch von dir, kann ich dich beruhigen, keine Elefantenbabys. Oder was weiß ich, was sonst dir den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Weshalb löst der Gedanke einer Erwartung Gottes an unser Leben Unbehagen aus? Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Das hat etwas mit unserer Beziehung zu tun und mit unserem Vertrauen auf Gott. Mit unserem Gottesbild. Was steckt denn für ein Gottesbild hinter diesem Unbehagen? Gott könnte etwas von mir erwarten. Als ob Gott ein gehässiger Tyrann wäre oder ein missgünstiger Marionettenspieler oder ein willkürlich sadistischer Diktator oder sonst irgendwas, aber nicht ein liebender Vater. Die Frage, ob Gott Erwartungen an uns haben darf, ist letztlich eine Frage des Gottesbildes. Oder noch einfacher, eine Frage der Liebe. Glaubst du, dass ich, dein Gott, dich liebe? Du bist mein geliebtes Kind. Voller Liebe habe ich dich wunderbar erdacht und geschaffen. Einzigartig. Hab dir den Boden bereitet. Hab dir
Steine aus dem Weg geräumt, hab dich liebevoll geschützt und dir geholfen, dich weiterzuentwickeln, Frucht zu bringen, Frucht, die deinen Mitmenschen dient und die mich, deinen Vater im Himmel, ehrt. Wenn du also Beklommenheit verspürst bei dieser Frage, was Gott vielleicht von mir erwartet, dann saug diese Liebe auf und halt Gott dein Leben hin, dein Herz hin. Und dann werden Früchte wachsen. Aber kehren wir noch einmal zu Israel zurück und zu Gottes Liebeskummer, weil Israel Gottes Liebe nicht erwidert hat und Gott ihm egal war. Das Dritte: Gott kennt auch Liebeskummer. Gott kennt auch Liebeskummer. Und in seinem Schmerz überlässt Gott die Israeliten dem, ja, was sie irgendwie eben wollten. Ihrer Gottlosigkeit. Lass mich in Ruhe. Israel wollte ohne Gott leben. Und das ist bei der Liebe genauso. Das steht uns sozusagen, ist recht und nett, was du von mich empfindest, aber bitte nicht mit mir. Das lässt Gott auch gelten. Aber dann ist es an uns, es auch gelten zu lassen, dass Gott das dann auch zulässt. Gott zwingt seine Liebe niemandem auf. Und entsprechend ihrem Willen überlässt Gott Israel seiner Selbstverliebtheit und seiner Selbstgenügsamkeit. Noch einmal zwei Verse aus dem Weinberglied. Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt, wegreiße ich die Hecke als Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein und die Mauer ringsum, die reiß ich ein. Zertrampelnden Füßen geb ich ihn Preis, schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Aus einem Liebeslied wird ein Liebeskummerlied. Frust statt Lust greift um sich und statt Regen gibt's nur noch Tränen. Ja, man kann Gott enttäuschen. Die Begründung, die Jesaja hier anführt, es mangelt an Recht und Gerechtigkeit. Das war es, was Gott erwartet hat. Ein Begriffspaar, das sich übrigens quer durchs Alte Testament hindurchzieht und häufig in den prophetischen Büchern vorkommt. Das ist es, was Gott sich wünscht und was er so oft nicht vorfindet. Recht und Gerechtigkeit. Was primär damit gemeint ist im Alten Testament, man könnte es auch übersetzen mit ein gemeinschaftsgemäßes Verhalten. Recht und Gerechtigkeit, ein gemeinschaftsgemäßes Verhalten, das aber jetzt nicht nur eine soziale Ebene hat, sondern es geht überhaupt um unsere Beziehung zu Gott selber und zueinander. Gemeinschaftsgemäßes Verhalten. Gemeint ist ein der Liebe und der Fürsorge entsprechendes Verhalten, der Liebe Gottes und seiner Fürsorge entsprechendes Verhalten wiederum ihm und unserem Nächsten gegenüber. Was Gott in dich investiert hat, das investiere du in deinen Nächsten. Und wenn wir von diesem Auftrag her noch einmal das Weinberglied lesen, dann lauten die Fragen: Wo bereitest du einem anderen den Weg? Wo bereitest du ihm den Boden? Wo räumst du ihm, ihr Steine aus dem Weg? Wo ist es an dir zu schützen? Wo ist es an dir zu fördern, dass das, was Gott in einen Menschen hineingelegt hat, zur Entfaltung kommt? Was für ein Bild wird dieses Lied dann für uns als Gemeinde und für unsere Jugendarbeit oder für Eltern oder für Lehrer, Erzieherinnen, für Ausbilder, für Professoren, für Menschen in Leitungsverantwortung eines Werkes oder eines Betriebes oder auch für Kollegen untereinander, Mitschüler untereinander. Wo bereitest du jemandem den Boden, räumst Steine aus dem Weg für ihn, für sie, schützt mit einem Turm, mit einer Hecke, förderst, um das Beste herauszuholen, auch auf die Gefahr hin, dass wie bei Israel damals nicht nur ewige Dankbarkeit zurückkommt. Oder bleibt unser Leben auch ohne Frucht? Und auch wir hören einmal, er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch, statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Deshalb das Vierte, wenn Dankbarkeit ausbleibt, dann zeigt sich echte Treue. Oder Gottes Treue ist größer als unsere Untreue. Ach, rutsch mir doch den Buckel runter. Ein Satz, den jeder von uns kennt, vermutlich auch schon oft genug formuliert hat. In der Familie, im Beruf, in der Gemeinde vielleicht auch, wenn man sich ehrenamtlich engagiert und denkt, was tue ich hier eigentlich? Ach, rutsch mir doch den Buckel runter. Und wenn Liebe im Spiel ist, die nicht erwidert wird, dann ist solch ein Satz natürlich auch ein notwendiger Selbstschutz. Ach, rutsch mir doch den Buckel runter. Gott macht's trotzdem anders. Im Liebeskummer bleibt er dir treu. Und bleibt er sich treu. Noch einmal Vers 6. Jetzt in der etwas wörtlicheren Luther-Übersetzung. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Woran erinnert diese Aussage? Jetzt nicht nur mit Unkraut übersetzt, weil es dort einfach vom Rhythmus her besser gepasst hat, sondern jetzt tatsächlich, wie es dann auch im hebräischen Text steht, mit Disteln und Dornen. Ja, an Gottes Gerichtswort in der Urgeschichte nach dem Sündenfall. 1. Mose 3. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Dornen und Disteln seit jeher ein Ausdruck des Gerichtes darüber, dass der Mensch Gott nicht sein Vertrauen entgegengebracht hat, sondern seine Gebote ignoriert, genauso auch seine Einladung verdrängt. Dornen und Disteln, Zeichen des Gerichtes. Aber der Rückblick ist das eine, der Ausblick das Entscheidende. Und den bedenken wir in diesen Tagen. Die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf das Haupt. Deutlicher kann Gott uns seine Liebe, glaube ich, nicht zeigen. Die Dornen von Anfang an ein Bild für Gottes Schmerz und für sein Gericht. In der Urgeschichte, bei Jesaja. Und was macht Jesus? Unter der Dornenkrone nimmt er Gottes Gericht auf sich. Gottes Schmerz und seinen Liebeskummer. Unter der Dornenkrone nimmt Jesus auf sich, wo wir Gottes Liebe zurückgewiesen haben und nur selbstverliebt unsere eigenen Wege gegangen sind und keine Frucht gebracht haben. Unter der Dornenkrone trägt Jesus Gottes Gericht. Was für eine Liebe und was für ein Liebeskummer, der trotzdem nichts von dieser Liebe eingebüßt hat. Gott ist nicht nur unsterblich in dich verliebt, sondern er liebt dich sterblich, um dir neues Leben zu schenken. Gott ist nicht nur unsterblich in dich verliebt, ein emotionaler Begriff, ja, unsterbliche Liebe, die kommt und geht auch. Nein, Gott liebt dich sterblich, um dir neues Leben zu schenken. Oder mit dem Wochenspruch: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist Liebe. Liebe, die sich hingibt und die nicht nur auf Emotionen basiert. Und dann trägt diese Liebe Früchte. Wie? Die Antwort gibt Jesus selbst. Der fünfte, nur ganz kurz noch. Wer in mir bleibt, sagt Jesus, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. An Gottes Erwartung, dass unser Leben Früchte bringt, hat sich also nichts geändert. Früchte, die ihn ehren, sie wachsen letztlich dort, wo wir Jesus in uns Raum geben und wir in Jesus leben. Früchte, die ihn ehren und damit unseren Mitmenschen dienen. Dienen, indem wir, wie Gott, ihnen den Boden bereiten, ihren Weg entsteinen, sie schützen und sie fördern, dass das, was Gott in sie hineingelegt hat, heranwächst, wiederum zu seiner Ehre und zum Dienst für die Mitmenschen, indem hier Glauben an Jesus Christus entsteht, Verwurzelungen in ihm und dadurch vielfache Frucht. Fazit: Gott kennt Liebeskummer. Ein echter Trost für euch alle, die ihr Liebeskummer habt. Und ja, Musik ist definitiv eine gute Möglichkeit, um Liebeskummer zu verarbeiten. Selbst für Gott. Aber wenn Gott sich schon über unsere Liebeskummerlieder freut, mit denen wir ihm unser Leid klagen, um wie viel mehr freut er sich über unsere Liebeslieder, mit denen wir ihm dankbar für seine Liebe unsere Liebe bezeugen. Vater im Himmel, danke für deine Liebe. Danke, dass du nicht im Liebeskummer verharrt hast oder gar den Rollladen heruntergelassen. Herr, wir wären verloren. Stattdessen hast du uns Jesus geschickt. Am Kreuz hat er unsere Schuld auf sich genommen. Und du hast die Dornen getragen, Jesus. Danke für deine Treue und für deine unermessliche Liebe, mit der du uns zurück ins Leben geliebt hast und uns hineinliebst in deine Ewigkeit. Und so können wir dich nur anbeten und wollen dir das sagen. Vater, Vater im Himmel, du bist uns heilig. Vater, für immer ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich.